Calciosiamo Neu, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de.
Buonasera, liebe Tifosi, es ist wieder Calciosiamo Neu, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sascha Wein, ich begrüße wieder mal meinen Serie A Experten René Steinhuber.
Ciao a tutti, hallo Fratello.
Hallo René. Ja, liebe Tifosi, wir begrüßen euch in dieser Woche, ja, der letzten Woche vor dem großen Saisonbeginn, den wir alle ja so herbeisehnen, begrüßen wir euch. Wir wollen noch mal einige Sachen mit euch durchsprechen, und zwar hat sich auf dem Mercato einiges getan, aber bevor wir uns dem heißen Mercato zuwenden, wollen wir euch noch einen kleinen Hinweis darauf geben, dass wir am Wochenende mit der nächsten Runde Kicktipp, ne?
Genau,
Kicktipp starten. Es geht in die neue Serie A-Saison. Wer da noch dran teilnehmen möchte, René, der muss sich jetzt noch schnell bei Patreon registrieren. Habe ich recht?
Das stimmt, ja genau. Bis zum Wochenende haben wir gesagt. Es gibt natürlich die Möglichkeit, das hatten wir im Vorjahr auch, dass einige dazugestoßen sind. Die sind dann eine Woche nachher Patreons geworden. Die hatten halt dann quasi das Pech, dass sie die erste Runde nicht spielen konnten. Aber wenn du dann trotzdem Meister wirst, dann bist du natürlich der absolute König. Ja. Kannst du nicht mehr sagen, ich habe die erste Runde nicht gespielt, dann bin ich trotzdem Sieger geworden. Also wir würden da keinen ausschließen, wenn sie wollen. Aber optimal wäre natürlich jetzt bis vor das erste Meisterschaftsspiel, dass ihr noch euch registriert, und uns dann leite ich das an unseren Admin, an den Paul, weiter, den wir an dieser Stelle recht herzlich gratulieren wollen.
Genau, ja. Buon compleanno, lieber Paul. Danke für deinen Support. Ja. Vielen Dank, da Mann. Sind wir auch, weil ich glaube, wir haben das immer noch nicht erwähnt, weil uns das jedes Mal durchgegangen ist. Der Paul hat auch die letztjährige Kicktipp-Saison gewonnen.
Ja.
Ne? Genau, jetzt endlich mal denken wir dran, das auch mal aufzulösen, der arme Kerl.
Ich habe es auf Insta mal aufgelöst, aber doch zumindest diese Community, aber über den Podcast erreichen wir natürlich noch welche. Und genau. Ich möchte es auch dabei kurz noch an Franz Beckenbauer denken, der einmal gesagt hat, wer richtig tippt, hat keine Ahnung vom Fußball. Herzliche Gratulation, Paul.
Schön den Sieg schlecht geredet.
Ja, klar, ich habe auch extra mal zwei Runden ausgelassen, weil da hatte ich Angst, dass ich gewinnen könnte, weil da schnell mal Punkte verlieren, weil wenn ich da noch gewinne, dann habe ich ja keine Ahnung vom Fußball. Ne?
Nee, natürlich. Jetzt erklärt sich der Absturz des René Steinhubers.
Das war über Weihnachten, da habe ich zwei Runden nicht mitgespielt. Es lag natürlich daran, dass ich sonst gewonnen hätte.
Ja, ja, natürlich. Freilich.
Paul auf jeden Fall. Und genau. Ja, bis zum Wochenende Patreon werden, da könnt ihr da mitnehmen. Und wir haben auch für die Patreons heute wieder was Besonderes uns einfallen lassen. Wir haben gesagt, für die Patreons wird es alle zwei Wochen einen Bonus geben. Ja. Und dieses Mal behandeln wir am Ende des Podcasts exklusiv für die Patreons das Thema Lionel Messi, Paris Saint-Germain und die Super League. Das werden wir noch kurz danach besprechen. Das aber wiederum nur auf der Patreon-App. Ansonsten würde ich sagen, wir starten rein. Du musst dich noch entschuldigen, warum es vorige Woche keinen Podcast gegeben hat.
Ja, liebe Tifosi, es tut mir leid. Schande über mein Haupt, aber auch ich war urlaubsbedürftig und habe einfach mir gedacht, also ich hatte eigentlich vor gehabt, im September in Urlaub zu gehen, aber dann habe ich ein sehr, sehr geiles Angebot gesehen, habe last minute dann gebucht und war dann quasi von heute auf morgen weg und habe meinen Kollegen hier im Stich gelassen.
Und, aber das haben wir das auf jeden Fall alle vergönnt, glaube ich.
Genau, danke, das ist sehr lieb von euch.
Aber für die Erklärung, weil wir gesagt hatten, wir liefern jetzt wieder jede Woche. Genau. Normalerweise kündigen wir euch das jetzt immer in der Montagspodcast an, wenn jetzt irgendetwas wäre, wenn irgendwer weg ist, aber das war eine spontane Entscheidung und ich glaube, das hat sehr, sehr gut gepasst.
Ja, und ich habe mir gedacht, so kurz vor Saisonbeginn mache ich nochmal einen kleinen Break und dann bin ich dann kontinuierlich durch die ganze Saison für euch da. Und ja, mit dem Elan, den ich jetzt gesammelt habe in meinem Urlaub, wollen wir dann hier auch durchstarten, lieber René. Und lass uns mal hier direkt zum Mercato kommen, weil die große Bombe ist geplatzt, an die, ich glaube, am Anfang des Mercatos ja niemand so wirklich dran glauben wollte. Und zwar, Romelu Lukaku hat tatsächlich Inter Mailand verlassen. Die Spatzen haben es schon ein bisschen länger von den Dächern geträllert, aber es wirklich wollten das viele nicht wahrhaben und ich konnte es mir am Anfang auch nicht vorstellen, weil es halt auch immer hieß, er ist unverkäuflich und das war uns allen auch klar. Und plötzlich, ja, wurde es dann konkreter, Fabrizio Romano auf einmal sich gemeldet und meinte, ja, ist wirklich was dran an dem Deal? Und wir so, what? Da ist wirklich was dran, okay. Was ist da los? Ja, und am Ende sollen sie sich auf eine Ablöse um die 120 Millionen Euro geeinigt haben. René, tell me,
Also
was waren deine Gedanken dazu? Und ja, wie bist du mit der Information umgegangen? Ich muss das erstmal verarbeiten, ja?
zu den genauen Zahlen, dass wir das kurz eruieren, ist jetzt ein bisschen was klarer geworden. Also 115 Millionen Euro sollen es sein
Ja.
und davon soll es aber eine Weiterverkaufsbeteiligung der ehemaligen Vereine gegeben haben mit 5%. Das heißt, knapp 6 Millionen kommen von denen dann nochmal weg, wurde zumindest berichtet.
Ja.
Und Inter hatte insgesamt für Lukaku 74 Millionen plus 4 Millionen Bonus gezahlt. Nur, dass wir das kurz festhalten. Ja, mich hat fast der Schlag getroffen natürlich.
Ja.
Weil Lukaku nicht nur der beste Spieler im Kader Inters ist, sondern auch einer der absoluten, ja, strahlenden Stars der Liga. Wer erinnert sich nicht gerne an die Duelle mit Ibrahimovic, dieses Prickeln, das zeichnet doch, glaube ich, auch Derbys aus.
Ja.
Und auch die mediale Aufmerksamkeit, ich glaube, das wird jetzt in dem Fall nicht mal im Ansatz wieder geben. Das war einer, der Ibra Paroli geboten hat.
Ja.
Und alleine deswegen und sportlich natürlich ein absoluter Wahnsinn. Also Romelu Lukaku, wir haben es wie so oft gesagt, also es war in vielen Spielen so, wenn Inter nach vorne hin wirklich nichts eingefallen ist, dann haben sie halt mal einen schönen langen Ball gespielt von Bastoni, wo in 99% der Fälle aber auch gar nichts passiert, wenn der Mittelstürmer vorne nicht Lukaku heißt. Denn es war oft drei gegen einen oder vier gegen einen.
Ja.
Da hat sich dann einfach gegen drei durchgesetzt, hat verzögert und hat auf Lautaro Martinez abgelegt. Und da waren oft solche Szenen, wo du gedacht hast, das kann niemals passieren. Und es war nur die individuelle Extraklasse von Romelu Lukaku, die das möglich gemacht haben. Also sowas habe ich bei Inter, ja, seit Adriano oder seit dem fetten Ronaldo nicht mehr gesehen, dass jemand diese Dynamik, Geschwindigkeit und dann auch, ja, ich nenne ihn immer wieder mal gern, weil sonst verwechseln die Leute ihn.
Immer noch mit dem kleinen Hinweis auf seine Füße. Der fette
Ja.
Ronaldo.
Na, sowas hat man einfach jahrzehntelang nicht mehr gesehen. Und
Ja.
es war auch jetzt, ich habe auch eine Statistik gelesen, dass Lukaku der erste Spieler seit 15 Jahren war, der es geschafft hat, über 20 Tore zu erzielen und über 10 Assists. Es ist seit 15 Jahren niemandem mehr gelungen. Und in den letzten 15 Jahren waren schon sehr, sehr viele Kaliber. Also bei Lukaku haben wir auch in der Saisonabschluss gesagt, Lukaku war nicht nur der beste Stürmer, sondern er war der beste Spieler der
Ja.
gesamten Saison und Inter verliert damit den wichtigsten Mann im Scudetto-Team.
Absolut. Lass uns mal jetzt auf die Beweggründe des Belgiers eingehen, warum er die Nerazzurri verlassen hat. Ich denke mal, darüber diskutieren die meisten Tifosi, was hat ihn da geritten, weil er sich vorher noch so krass zum Verein bekannt hat eigentlich. Ja. So, und dann plötzlich der Wechsel. So, auf der einen Seite hat man dann auch seinen offenen Brief an die Inter-Fans lesen können, wo er ja eigentlich von der größten Chance in seiner Karriere spricht, sage ich mal. Aber so wirklich glauben, weiß ich nicht, ob ich ihm da das Ganze so glauben kann, vor allem wenn man, wie du mir jetzt eben noch die aktuellsten News zu Inter und der finanziellen Lage geschickt hast, scheint man ja relativ viel Druck zu haben finanziell, vielleicht sogar mehr als sich der eine oder andere vorgestellt hat. Wir haben jetzt gelesen, dass Suning, um es jetzt ganz kurz zu machen, in 3 Jahren eigentlich bis zu 360 Millionen Euro locker machen muss.
Ja,
Ja,
Minimum.
so Minimum. Wie willst du das rein sportlich mit den, selbst wenn du dich jetzt 3 Jahre am Stück für die Champions League qualifizierst, da kommst du immer noch nicht, noch lange nicht hin.
Nein, nie im Leben. Inter hat
Nee.
sich ja die letzten Jahre auch immer für die Champions League
Ja.
qualifiziert, im Gegensatz zu
Ja.
anderen Vereinen, und hatten dann total ausverkauft.
Richtig. Was
Ja.
denkst du? Was sind die Gründe? Meinst du, es ist eher die finanzielle Lage Inters oder doch eher wirklich der Wunsch, Lukaku, von Lukaku nochmal zu Chelsea zurückzugehen, weil er ja damals wirklich schlimm da gescheitert ist vor 10 Jahren, wo er aus Anderlecht noch hingewechselt ist und er wahrscheinlich mit dem Blues noch eine Rechnung offen hat, sage ich mal, ja.
Das nehme ich ihm überhaupt nicht ab. Also
nee,
das,
ne?
dass er wieder zu Chelsea zurück will, weil das sein Herzensklub ist und er
Ja.
in Kinderjahren schon in der Bettwäsche geschlafen hat, das ist kompletter Bullshit.
Ja.
Also das nehme ich ihm überhaupt nicht ab, denn ich habe Lukaku das zu 100% abgenommen, als ja im zweiten Jahr bei Inter, da hat er wirklich so richtig glücklich gewirkt. Er
Ja.
hat davon gesprochen, dass er jetzt endlich angekommen ist, er fühlt sich zu Hause.
Ja.
Und Adriano ist ein großes Vorbild und die haben auch öfter mal hin und her geskypt, glaube ich. Und er freut sich so, dass er in seine Fußstapfen treten kann. Der hat sich wirklich gefreut wie ein kleines Kind. Also er war pudelwohl,
Ja.
keine Spur davon. Chelsea wäre jetzt sein Lieblingsverein, sein heimlich oder sonst irgendwas. Also ich glaube, es sind mehrere Gründe. Ich will aber Lukaku keinen Vorwurf machen. Das, was er jetzt gesagt hat, glaube ich, nur das Bullshit ist.
Ja.
Man muss ehrlich mit sich selber halt auch bleiben. Romelu Lukaku hat bei Chelsea jetzt die Möglichkeit, mit Bonuszahlungen zwischen 12 und 15 Millionen zu verdienen. Und das ist schon das Doppelte, was er bei Inter nimmt. Jetzt, Chelsea ist gerade Champions League-Sieger geworden. Ich kann dort gesetzter Mittelstürmer sein und verdiene auch noch das Doppelte. Im Gegensatz zu Inter, wo Lukaku merkt, okay, mein Lieblingstrainer Conte, unser Scudetto-Trainer, hat schon den Verein verlassen,
Ja.
Weil er nicht gern mit 10 Euro in ein Haubenlokal essen geht. Dann hat Inter der stärkste Rechtsverteidiger seit Maicon verlassen und vielleicht der stärkste Rechtsverteidiger mit Trent Alexander-Arnold der Welt. Das vernimmt der Lukaku natürlich auch, der ist ja nicht dumm. Ja, der sieht dann schon, okay, in welche Richtung geht's denn gerade? Kann ich denn mit Inter dasselbe erreichen, wie es mit Chelsea ist?
Ja.
Und da hat er abgewogen, okay, mit Inter geht es tendenziell finanziell nach unten. Ja? Sein Berater Pastorella ist ja auch kein Dämlicher. Also die sehen da auch weit weiter rein als wie wir. Und dann sieht er, was bei Chelsea möglich ist und welchen Gehalt, das er dort bezieht. Und dann war die Entscheidung halt nicht mehr sonderlich schwer, glaube ich.
Ja. Also ich glaube, dass das Geld eine sekundäre Rolle spielt, auch wenn er da das Doppelte kriegt. Ich glaube, dass da wirklich entscheidend war, dass er bei Inter keine Entwicklung die nächsten Jahre gesehen hat, wie du es eben schon angesprochen hast. Und dass er halt mit denen wirklich Trophäen holen kann, weil er ist jetzt natürlich auch im Alter mit 28, wo er nochmal was holen will. Und mit Inter wird das nicht möglich sein. Ich glaube, wenn Conte geblieben wäre und Hakimi und diese finanzielle Notlage nicht eingetreten wäre, dann hätten wir einen Lukaku noch jahrelang im Inter-Trikot gesehen. Aber es sind jetzt mehrere Faktoren zusammengekommen und deswegen ja, kommt es dann zu diesem ja, Wechsel, der, glaube ich, die ganze Serie A schmerzt, weil neben Hakimi ein weiterer Weltklasse-Mann die Liga verlassen hat.
Ja.
Ja, und ja, es ist ein Verlust für den italienischen Fußball, ne?
Absolut. Es
Ja.
ist ein Mega-Verlust, nicht nur für Inter, sondern für die gesamte Liga. Ist
Ja.
das absolut nicht gut. Und seine Abschiedsworte, ich glaube, die haben ihm die Inter-Fans auch nicht ganz abgenommen oder auch zuvor, weil man das, was sie da auf ein Gemälde oder auf ein Plakat mal geschrieben hatten, die Inter-Fans.
Ja.
Lieber Lukaku, wir haben von dir ehrliches und transparentes Verhalten erwartet, aber trotz der Tatsache, dass wir dich wie einen Sohn beschützt haben, wie einen von uns, hast du auch bewiesen, dass du wie alle anderen für Geld auf die Knie gehst. Also sie sehen die Kohle auf Prioritätsposten Nummer 1 und nehmen ihm da seine Story, die er jetzt verkaufen möchte, hat er auch nicht ab.
Ja.
Aber klar sind die natürlich, sie sind
ist
jetzt glaube ich
nicht auch einfach. Ist
auf
einfach.
Lukaku sauer, sondern einfach auf die Gesamtsituation, jetzt sucht man halt an den schwarzen Peter, aber was willst du Lukaku vorwerfen? Also jetzt ganz im Ernst, es ist für ihn total schwierig gewesen, ich nehme ihm das auch ab, dass die Entscheidung brutal schwer war, dass er jetzt sagt, ja, er hat mit Chelsea was gut zu machen und mit Bettwäsche hin und her, also das ist mir halt ein bisschen, das hat er halt noch schön ausgeschmückt, er muss es ja auch so verkaufen, weil er weiß ja auch, er wird von den Chelsea-Fans willkommen geheißen. Jetzt musst du einen Grat finden zwischen, ich möchte mich ehrlich von den Inter-Fans verabschieden, möchte es aber auch gleichzeitig Chelsea so verkaufen, als wie wenn ich eh immer schon für Chelsea spielen hätte wollen. Es ist ja auch ein schmaler Grat. Ich glaube, das haben 5 PR-Berater 5-mal umgeschrieben, das Interview. Und er hat es eigentlich gar nicht gewusst, was er da eigentlich sagt und hat es dann einfach nur wieder vorgelesen.
Also
so wie es halt bei Politikern auch funktioniert. Also dass du halt nicht sehr viel Falsches sagst.
Ja, So in etwa wird es wohl sein. Ich glaube, die Wahrheit liegt da irgendwo in der Mitte. Natürlich ist es einfach, Lukaku zu verurteilen. Deswegen, ich denke mal, der Frust ist extrem groß. Ich habe mir auch einige Kommentare der Inter-Fans durchgelesen und eigentlich fast jeder zweite Kommentar war: Ich bin von dir enttäuscht. Fast jeder zweite Kommentar war: Ich bin von dir enttäuscht. Und bei einem habe ich es gefeiert. Der hat geschrieben: Du bist ein Stück Scheiße, aber ich liebe dich trotzdem. Das war eigentlich noch
Ja,
so.
sind ehrliche Worte,
Ja,
ne?
das sind ehrliche Worte so. Ich hasse dich, aber ich liebe dich mäßig so, ne? Hass und Liebe liegen da ja nicht so weit auseinander. Aber ja, es ist ein schwerer Schlag auf jeden Fall für Inter. Aber natürlich kommt jetzt auch monetentechnisch einiges rein, ja? Und dieses Geld wurde dann umgelegt zum Teil. Ne, natürlich muss einiges jetzt auch in die Schuldentilgung fließen, aber man konnte zumindest schon mal mit Denzel Dumfries und Edin Dzeko zwei Spieler in die Domstadt lotsen. Und ja, gerade bei Dzeko hat man es geschafft, ihn sogar nahezu ablösefrei zu holen, wie ich gelesen habe. Es sei denn, Inter wird sich für die Champions League qualifizieren, dann müssen sie
Genau.
noch eine geringe Ablöse von 1,5 Millionen Euro bezahlen. Aber an sich, ja, kam es denen natürlich auch entgegen, dass die Römer ihn aufgrund seines hohen Bruttogehalts von 15 Millionen Euro eigentlich nur noch loswerden wollten. Und deswegen ablösefrei kannst du einen Edin Dzeko holen, sage ich mal.
Ich glaube, für
Ne?
beide eine Win-Win-Situation. Ich glaube, über die Roma
Ja.
unterhalten wir uns später, die einen richtig krassen
Genau.
Stürmer meiner Meinung nach geholt haben.
Ja, genau.
Aber Dzeko jetzt in der finanziellen Lage von Inter, ja, wieso
Ja.
nicht? Also ich denke mal, das ist ungefähr preislich oder und alterstechnisch wie ein Giroud-Deal. Giroud hat
Ja.
auch in etwa 1 Million oder 2 Millionen
Genau.
insgesamt. Dzeko kommt auf dasselbe gleiches Alter ungefähr.
Ja.
Und du hast mit Dzeko immer noch einen Mann, der durchwegs natürlich seine Qualitäten hat, der weiß, wo das Tor steht, der die Bälle vor allem sehr gut festmachen kann. Aber ehrlicherweise ist er natürlich nie im Leben Lukaku-Ersatz. Alleine von der Grundgeschwindigkeit brauchen wir gar nicht drüber diskutieren.
Ja,
Aber
ja.
wie gesagt, mir gefällt jetzt Dzeko ablösefrei in der finanziellen Lage, wie Inter sich befindet, gut. Also
Auf jeden
ich
Fall.
mag Dzeko, er ist ein guter
Ja.
Mann, er hat seine Stärken,
Ja.
könnte auch mit Lautaro Martinez ganz gut harmonieren. Man muss natürlich die Spielanlage anders auslegen, wenn du mit dem Dzeko spielst. Das weiß ich nicht, wie flexibel da Inzaghi ist, aber an das muss er sich wahrscheinlich dann gewöhnen. Außer es kommt noch jemand, aber bislang ist er dann noch nichts offiziell.
Also ich glaube, dass die Dzeko als Backup geholt haben. Ich glaube, da wird noch jemand kommen. Ja, also man ist ja auch weiterhin an Zapata interessiert, ob dieser Transfer eingetütet wird, müssen wir abwarten. Aber ich glaube nicht, dass Dzeko jetzt der große Lukaku-Ersatz sein soll. Ich glaube, der wird noch. Also sie werden sich zumindest bemühen, noch jemand anderes zu holen. Ob das natürlich
Ja.
finanziell passt, müssen wir abwarten. Aber an sich,
Sie
wie du
war.
selber sagst, Dzeko ist der Giroud von Inter, kann man quasi sagen. Ja, dann lass uns kurz noch über Denzel Dumfries
Matt,
sprechen.
eine kurze Frage, weil das ein Patreon hat was gefragt zur
Ja,
Thematik und das passt
ja.
jetzt ganz gut. Das handeln wir kurz ab von Flo Meilinger. Liebe Grüße, Flo.
Hi.
Wenn Lukaku jetzt bei Chelsea ist, wer ist euer Favorit auf die Nummer 1 Stürmerposition bei Inter Mailand? Wäre Belotti nicht zumindest eine seriöse und günstige 1B-Lösung, fragt er.
Ja, Belotti mit Sicherheit. Ich kann mir das schon vorstellen, dass er in dem System gut funktionieren würde, aber ich denke da vom Spielerprofil her eher an Zapata. Er wäre für mich eigentlich so der beste Ersatz, den du für Lukaku holen kannst. Natürlich ist er bei weitem nicht so stark wie Lukaku, aber so vom Spielerprofil her kommt er ihm zumindest irgendwo nahe. Ja? Also auch körperlich sehr robust, er kann halt auch das Umschaltspiel mit seiner Schnelligkeit gut vollziehen von Inzaghi und ja, hat auch eine gewisse Abschlussstärke. 1 gegen 1 ist jetzt auch nicht so schlecht, natürlich nicht so wie Lukaku, aber ja, wäre halt so ein Lukaku für Arme, sage ich mal.
Ja, genau. Also er ist von der Anlage her ähnlich, ich sehe es auch so.
Ja.
Belotti kann man natürlich holen, ist eine Überlegung wert. Ich glaube aber, dass ein Zapata dem Profil näher kommt und dass die Ablöse vielleicht nicht so weit auseinander liegt von Belotti und Zapata, obwohl der hat nur mehr noch ein Jahr Vertrag und Zapata ist allerdings schon 30. Ich bin gespannt, auf was das da belaufen soll. So
Ja.
weiß man, mit Bergamo ist auch nicht gut verhandelt. Was man halt bei Duván Zapata fairerweise sagen muss, und da wir zwei haben uns auch privat jetzt schon drüber unterhalten, Zapata ist jetzt bei jedem Verein, wo er war, gescheitert eigentlich, bis auf Atalanta Bergamo. Ob es bei Sampdoria war, ob es bei Udine war, ob es bei Neapel war, ich glaube, die meisten haben das schon vergessen, wo der überall gespielt hat. Und dann hat er eigentlich wirklich spät gezündet und hat dann von dem System Gasperini hat er extrem profitiert und hat dort seinen absoluten Durchbruch dann erst sehr spät gemacht. Jetzt ist die Frage, hat er das Gesamtlevel so erhöht oder ist er schlicht nur so stark, weil Atalanta Bergamo halt einen mächtigen Offensivfußball spielt? Das wird man dann im Nachhinein erst sehen. Aber meiner Meinung nach auch, wenn der jetzt 35 Millionen sowas kostet, ist das Risiko jetzt nicht so groß. Man hat eine Menge eingenommen für Lukaku und mit Zapata hat man einen, der ihm zumindest nahe kommt. Ja.
Ja, genau. Also sehe ich genauso. Also das ist halt wirklich eine Frage, die man sich stellen muss, weil ja, die Chancen, die er da in Hülle und Fülle bei Ladea bekommt, die wird er bei Inter mit Sicherheit nicht haben. Und dann wird sich halt zeigen, ne, wie weit ist ein Zapata außerhalb von Atalanta. Definitiv. Ja, dann lass uns mal zum Erben von Achraf Hakimi kommen. Und zwar kommt der aus Holland vom PSV und heißt Denzel Dumfries, 25-jähriger Rechtsverteidiger, holländischer Nationalspieler. Die meisten kennen ihn wahrscheinlich von seiner beeindruckenden EM, wo er in wie viel war es? In 4 Spielen hat er 2 Tore und einen Assist verbuchen können. Kommt für insgesamt 12,5 Millionen Euro, habe ich gelesen.
Plus 2,5 Millionen Bonus.
Da war noch Boni dabei, okay. Ja, kommen halt noch Boni dazu, genau. Ja, wenn wir den jetzt mit Hakimi vergleichen, muss ich sagen, dass er zwar schon im Gegensatz zum Marokkaner jetzt mit 1,88 Meter sicherlich mehr Körperlichkeit, mehr Lufthoheit vor allem und auch sogar ein besseres Antizipationsvermögen wie mitbringt. Aber ja, wenn wir jetzt gerade das Ganze mal offensiv betrachten, er hat bei weitem nicht dieselbe Geschwindigkeit wie Hakimi. Er ist zwar auch nicht schlecht im 1 gegen 1, aber er ist nicht so stark im 1 gegen 1 wie Hakimi und die Torgefährlichkeit, die kann man auch nicht auf eine Stufe stellen. Oder wie siehst du es, wenn du beide miteinander vergleichen musst?
Wie gesagt, also ich habe wie die meisten die EM verfolgt und Denzel Dumfries hört schon ein bisschen länger, weil er das ein oder andere Mal bei Italienern im Gespräch war. Ich möchte mich da nicht zu viel festlegen. Es gibt natürlich viele Fans, die glauben, sie haben 3 EM-Spiele gesehen und können behaupten, wie Denzel Dumfries performen wird in der Serie A. Das wage ich nicht zu sagen, aus dem ganz einfachen Grund. Er ist mit 25 Jahren immer noch in der holländischen Liga gewesen. Das ist für mich oft schon so ein Fragezeichen. Passt gut ein Spieler mit 25 noch in der holländischen Liga, wenn er so krass ist? Und das andere ist, die holländische Liga, das Niveau ist halt wirklich extrem niedrig. Wir bewerten oft schon Spieler von der französischen und der portugiesischen Liga und sind oft schon sehr vorsichtig und sagen, okay, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein mit Spielern aus der französischen und der portugiesischen Liga. Aber die holländische ist ja noch mal eine Stufe drunter, wenn man jetzt die 5-Jahres-Wertung hernimmt. Die bewegt sich da so Richtung russischer Liga. Von dem her gibt es da viele Spieler, braucht man ja nur in den letzten Jahren oder Jahrzehnten jetzt selbst ein Tony van de Beek, der ist der beste Mittelfeldspieler der holländischen Liga bei Manchester United, der füllt ja die Wasserflaschen auf. Oder Klaas-Jan Huntelaar, der ist, glaube ich, 6-mal Torschützenkönig geworden in der holländischen Liga, ist dann zu Real gescheitert, zu Milan gescheitert und bei Schalke hat es dann wieder geklappt. Man muss jetzt schauen, wie stark kann er sich an das Niveau der Serie A gewöhnen und da war unser Vorteil jetzt zumindest, dass wir gesagt haben, okay, den Alex von Twitter, den kennt ihr schon, den haben wir schon das ein oder andere Mal gehört, war auch bei uns schon mal im Podcast, Alex Alexis. Wer ihn auf Twitter folgen möchte, also der kennt sich halt in der holländischen Liga überall wirklich richtig gut aus und den habe ich befragt zu Stärken und Schwächen von Denzel Dumfries, da wir da selbst den nicht ganz so gut kennen wie er. Und er hat jetzt Folgendes gesagt, also ich spiele jetzt keine Audios, sondern er hat mir das geschrieben. Dumfries ist ein recht geradliniger Rechtsverteidiger, bringt viel Dynamik und Physis mit, technisch immer mal wieder mit Problemen, im Zweikampf und im Stellungsspiel auch. Also da hat er Probleme. Technisch, defensiv, Zweikampf und Stellungsspiel. Physis und Dynamik ist er sehr stark. Sollte aber recht gut in einer Fünferkette passen, hat ja auch für die niederländische Nationalmannschaft bei der EM super gespielt und bringt die nötige Durchschnittskraft mit. Und dann habe ich ihn gefragt, wie schätzt du ihn ein, wie groß ist das Downgrade zu Hakimi? Und dann hat er gesagt, das Downgrade zu Hakimi ist schon recht groß. Aber einfach auch deswegen, weil Hakimi für mich der beste Spieler der Welt auf dieser Rolle ist. Und da kann man prinzipiell sowieso nur mal schlechter sein. Mhm. Aber von den genannten Hakimi-Kandidaten finde ich, dass er einer der besten ist.
Okay.
Das hat Alex gesagt, und der hat den Denzel Dumfries mit Sicherheit 20 bis 30 Mal Minimum über 90 Minuten gesehen. Ja. Und ich denke, da habt ihr eine gute Vorstellung. Also von den Kandidaten, die zur Verfügung waren, und preislich muss man dann auch sagen, mit 15 Millionen, geht es auf jeden Fall in Ordnung. Er bringt eine Menge Physis mit, im 3-5-2 sicher extrem gut geeignet, ist auch 1,88 groß. Aber er dürfte halt im Defensiv-Zweikampf und im Stellungsspiel seine Probleme haben. Und da wird man dann sehen, wie das dann bei Inzaghi funktioniert oder wie viel Zeit das er ihm da auch vielleicht gibt, wenn er mal den ein oder anderen Patzer hat, auch mal einen technischen Patzer und das dann vielleicht zum Gegentor oder so führt.
Ja, gucken wir mal, ob der Alex recht hat mit seiner Einschätzung. Wenn du dir die Daten anschaust von ihm, die metrischen, natürlich kann man nicht immer alles drauf geben, aber er hat extrem viele Bälle abgefangen, was ja auch schon zeigt, dass er die Passwege vorausahnt. Ja, und dass er auch häufig Bälle blockt, zeigt ja auch, dass er schon mal oft richtig steht, sage ich mal. Ne? Deswegen, ich bin selber gespannt, ob er so ist, wie Alex es beschreibt, weil die metrischen Daten sprechen halt eine andere Sprache und das gilt es jetzt abzuwarten, ne? Wie er sich bei Inter taktisch auch verhält, vom Stellungsspiel her verhält.
Ja, bei den metrischen Daten wird zum Beispiel angegeben, dass Flanken eine Schwäche ist von ihm.
Genau, ja.
So, das wäre jetzt auch nicht das Beste.
Komm, müssen wir dann einfach mal abwarten, selber gucken, wenn wir ihn Woche für Woche sehen. Ne? Und dann schauen wir, wen Inter da bekommen hat. Aber ich denke mal, wir sind uns alle einig, er ist auf keinen Fall auf demselben Niveau wie Ashraf Hakimi. Sonst würde er eben nicht bei PSV spielen und hätte nur einen Marktwert von, weiß ich nicht, wie viel hatte der? 15 oder 9, ich bin mir gar nicht sicher.
Ja,
ich
glaube 15. Nein, sowas um die 15.
Ja.
Nur muss er da sagen, er ist auch erst mit 23 von Herrenwien zu PSV Eindhoven gewechselt, glaube ich, mit 22, 23. Das ist ein bisschen Spätstarter, aber wir hatten schon viele Spieler, die Spätstarter geworden sind. Und wie gesagt, aus der holländischen Liga ist ein bisschen Münzwurf.
Ja.
Fällt die Münze in die richtige Richtung, dann ist Denzel Dumfries vielleicht einer der besten Rechtsverteidiger der Liga oder kann der Beste werden. Und fällt die Münze in die andere Richtung und er ist taktisch komplett unbelehrbar, dann haben wir nächstes Jahr die Thematik, dass wir beide uns im Sommer darüber unterhalten, wer Denzel Dumfries ersetzen wird, weil der ist in die türkische Liga gewechselt. Ja, das kann natürlich auch passieren.
Kann alles sein. Passieren.
Genau. Weltklasse, Wechsel in einem Jahr, alles möglich.
Genau. Aber mein Bauchgefühl und das, was ich bisher von dem Spieler gesehen habe, ich habe ihn nicht jede Woche gesehen wie Alex, aber das, was ich bisher gesehen habe, finde ich, ist ein guter Transfer für Inter. Wenn ich jetzt eine Conclusio dazu ziehen müsste. Ich finde es ein spannender Transfer. Ich mag den Spieler, auch von der Spielweise her. Und ich finde es auch geil, dass der diese Kopfballstärke mitbringt. Weil bei Ecken, ja, wenn Inzaghi jetzt ein 3-5-2 spielt und Inter hat eine Ecke, dann hast du da erstmal die drei Innenverteidiger schon mal stehen, die meistens Kopfballstärke mitbringen. Dann kommt ein Perisic noch, der saukopfballstark ist, dann noch Dumfries. Dann hast du fünf Leute in der Box, die alle kopfballstark sind und einen Hakan, wie heißt es, am Ball stehen, der dann das Ding bringt. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass Inter dann so standardtechnisch richtig krass unterwegs ist nächste Saison,
Ja, na, auf jeden Fall. Dzeko im Sturm, also da ist schon ordentlich was da zum Einköpfen da. Also müsste ich von meinem Bauchgefühl, aber klar, ich muss fairerweise sagen, mein Bauchgefühl spricht davon auch natürlich eher von der EM. Und da habe ich ihn gesehen und fand ihn wirklich krass.
Ja.
Aber von daher würde ich sagen, habe ich auch das Gefühl, dass das ein starker rechter Mittelfeldspieler für Inter wird in der kommenden Saison.
Genau, sehe ich auch so wie du. Also ich habe ein gutes Gefühl. Und ich finde, Dzeko und er sind von Marotta gute Deals. Beste, was er in der Lage wieder machen kann. Und mir gefällt, was Marotta da macht, trotz dieser finanziellen Situation. Lieber Fratello, lass uns mal kurz in die Pause gehen.
Ja.
Weil ich glaube, wir haben jetzt locker schon 20 Minuten gelabert. Und
Länger.
dann kommen wir zu den anderen Baustellen auf dem Mercato. Liebe Tifosi, hört uns gleich wieder nach einer kurzen Break bei Calciamo Noi, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de.
Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
So, liebe Tifosi, da seid ihr wieder bei Calciamo Noi, der Serie A Talk auf meinem Sportpodcast sehen. Wir machen weiter mit dem nächsten Club und lasst uns jetzt mal, weil wir eben schon über Edin Dzeko gesprochen haben, zur Roma wechseln, denn die musste natürlich den Bosnier ersetzen und hat sich in England etwas umgeschaut und ist ja bei der Personalie von Tammy Abraham fündig geworden, lieber Fratello.
Ja, habe ich im ersten Moment nicht geglaubt, dass die Roma in der Lage ist, diesen Deal durchzubringen,
ja.
Weil da natürlich sehr, sehr hohe Forderungen im Raum gestanden sind und ich finde, ja, dass die Roma-Fans da auf den Hype-Train der Friedkin Group, auf den sie ja da aufgesprungen sind, jetzt das erste Mal ein bisschen belohnt werden, weil die jetzt wirklich scheinbar bereit sind, in die Zukunft zu investieren und auch eine Menge Geld in die Hand zu nehmen. Wenn wir jetzt ein bisschen die Facts hernehmen, Abraham hat jetzt Ablöse 40 Millionen plus 5 Millionen Bonus gekostet. Es ist aber jetzt quasi die Info gerade gekommen, dass er das in verschiedenen Raten quasi bezahlt wird. Und im ersten Jahr müssen sie quasi nur 5 Millionen bezahlen, in 2 Jahren dann 20 und dann den Rest, also schön gesplittet. Dann kannst du das auch schön aufteilen mit Financial Fairplay. Auch eine faire Geschichte für Chelsea. Aber die haben natürlich dann gesagt, okay, ihr bekommt jetzt unser größtes Sturmtalent. Dafür möchten wir aber noch mal eine Rückkaufoption haben. Da war die Roma nicht so begeistert, aber sie haben dann eine inkludiert. Und die ist aber so hoch, dass ich das für die Roma eigentlich schon wieder feier. Chelsea hat jetzt eine Payback-Clause von 80 Millionen Euro, gültig aber eh erst ab 2023. Das heißt, erstmal safe die nächsten 2 Jahre bei der Roma und im schlimmsten Fall bekommen sie in 2 Jahren, also wenn er wirklich voll stark ist, dann 80 Millionen von Chelsea. Das ist
geil,
schon eine richtig kranke Hausnummer.
Ja.
Meistens sind ja die Payback-Clauses ja gar nicht um so viel höher wie jetzt. Da redet man ja oft, keine Ahnung, der wäre dann 60 oder so. Und bei 80 finde ich schon, ja, okay. Dann kannst du aber für 80 Mille wieder ein ordentliches Gerät holen. Finde ich für die Roma, also geil, geiler Deal. Und ich finde es geil, dass die so in die Tasche greifen und sagen, okay, wir bekommen jetzt quasi Edin Dzeko, der immer wieder schon mal vom Absprung gestanden ist, der eh schon seit Jahren weg wollte, mit dem eh keiner mehr hundertprozentig zufrieden war. Und wir holen uns jetzt aber wirklich einen Mann für die Zukunft und wollen da jetzt neue Wege beschreiten. Also nicht mehr zufrieden, meine ich damit, dass die Fans nicht mehr zufrieden waren mit ihm. Die Leistungen waren ja da mit Dzeko trotzdem immer wieder mal sehr, sehr gut noch. Und ja, Fratello, wie schätzt du denn den Tammy Abraham ein? Stärken und Schwächen ein bisschen.
Ja, also ich muss sagen, ich habe mich sehr gefreut über den Transfer. Erstens für die Roma, zweitens auch für die Serie A, weil ich Abraham auch schon seit längerem auf dem Radar habe, weil ich auch Chelsea immer wieder gerne verfolgt habe, weil ein guter Freund oder ehemaliger Schwager halt auch leidenschaftlicher Chelsea-Fan ist und der hat auch immer geschwärmt von Abraham, ne? So, und ja, der hat ja so seinen ersten Durchbruch im Profifußball, hat er bei Aston Villa gehabt in der zweiten Liga, da hat er ordentlich gestochen, dann hat er in der darauffolgenden Saison dann unter Lampard beim FC Chelsea auch mal das Vertrauen geschenkt bekommen, als sie ihre Transfersperre hatten, falls du dich erinnerst.
Mhm. Ne?
Das war, glaube ich, vorletztes Jahr. Genau, da hatten die ihre Transfersperre und dann hat Lampard auf Abraham gesetzt und er hat dann auch regelmäßig gestochen, ja, hat gezeigt, dass er auch in der Lage ist, auf höchstem englischen Niveau sein Potenzial abzurufen und dass er ja mittlerweile nicht mehr erste Wahl ist, sondern sogar nur noch dritte Wahl am Ende war, lag eigentlich daran, dass Lampard entlassen wurde und Thomas Tuchel Trainer wurde bei den Blues. Ne? Da ging nämlich die Kurve für ihn runter, weil Tuchel hat nicht auf diesen Spielertyp gesetzt. Ja, er hatte ständig Timo Werner und halt ja Oliver Giroud vor
jetzt
sich
gehabt.
Jetzt
hat er aber einen anderen Spielertyp wiedergeholt.
Genau, jetzt hat er einen anderen Spielertyp, genau. Der hat sich den Abraham jetzt mit Physis geholt, sag ich mal.
Update, ein bisschen Update.
Ja, allerdings, so 20 Kilo mehr auf den Hüften. Und ja, deswegen kam es halt dazu, dass er nur noch dritte Wahl war. Die Beziehung zu Tuchel ist auch stark geschädigt, sag ich mal. Mhm. Weil auch Abrahams Freundin da so seine Finger mit dem Spiel hatte. Oder ihre Finger mit dem Spiel. Weil,
erzähle, was war?
Ja, da war, die waren im FA Cup-Finale und Tuchel hat Abraham nicht mal in den Kader berufen. Also er hat nur auf der Tribüne gesessen, obwohl er mit seinen Toren eigentlich auch sehr wichtig war, dass sie überhaupt ins Finale gekommen sind. Und sie war so sauer darüber, dass sie einen Tweet rausgehauen hat, wo sie Tuchel halt schon dafür angeklagt hat und auch ihm vorgeworfen hat, dass Tuchel sich über ihren Freund lustig macht, so, ja, mit der Aktion. Und spätestens da, glaube ich, war das Verhältnis zwischen Abraham, seiner Freundin, und Tuchel am Boden, daher
wenn Signore, Frauen im Spiel sind, das wissen wir schon, bei Icardi ist keine gute Sache.
Ja, genau so sieht es aus, habe ich auch gedacht. Ich habe mir auch gedacht, oh, Signore Mourinho, Vorsicht vor Abrahams Freundin, ja, also Vorsicht, was sie da machen, die ist schnell dabei. Und ja, das waren, denke ich mal, so die Hauptgründe, warum es jetzt auch zur Trennung kommt mit dem FC Chelsea. Aber die Roma bekommt auf jeden Fall einen, ja, sehr schlaksigen, sehr geradlinigen Stoßstürmer, der genau weiß, wo das Tor steht, der sich klug im Raum bewegt, der den sogenannten Torriecher hat. Obwohl er aber so dünn ist, ja, weiß er schon geschickt, auch seinen Körper reinzustellen, ist vor allem mit dem Rücken zum Tor ganz gut. Ja? Also er schafft es trotzdem, die Bälle eigentlich ganz gut zu halten und meistens per One-Touch weiterzuleiten. Also er ist sehr reaktionsschnell und weiß meistens auch schon, bevor er den Ball bekommt, wo er ihn weiterzuleiten hat. Und ja, seine größte Stärke ist natürlich seine Abschlussfähigkeit. Die, da hat er sich extrem gesteigert, wenn man sich bedenkt, wie er bei Chelsea angefangen hat. Da hat er oft Großchancen vergeben. Aber er hat sich wirklich gemacht, sodass er im Abschluss mittlerweile wirklich sehr stark geworden ist. Und er sucht auch direkt den Abschluss. Also wenn die Möglichkeit da ist, dann zieht er sofort ab, macht nicht noch hier noch einen Schlenker und da, sondern er versucht direkt ein Tor zu schießen und ja, von daher bekommen sie auf jeden Fall einen sehr vielversprechenden Mann, der auch eine ordentliche Schnelligkeit mitbringt, der auch notfallshalber, sage ich mal, über die Flügel kommen kann. Aber Schwächen an sich kann man halt schon sagen, er müsste trotzdem ein paar Kilos zulegen, auch wenn er es ganz gut macht mit dem Ballabschirmen, ein paar Kilos mehr würden ihm gut tun. Und vielleicht auch ein bisschen mehr, ja, wie soll ich sagen, Ballsicherheit würde ihm vielleicht auch noch ganz gut tun. Seine Passquote ist jetzt auch nicht so überragend, da kommt er nicht mal so auf die 80%. Muss man aber jetzt abwarten. Ich kann mir vorstellen, dass er in dem System Mourinho wohl ja wahrscheinlich eh auf Konter spielen.
Sicher, ne?
Ja, gehe ich mal von aus, dass er dann auch mehr Räume haben wird und dass das dann vielleicht gar nicht so sehr ins Auge fällt, seine Defizite, die er hat. Ne? Aber die Roma bekommt einen richtig spannenden Mann. Ich freue mich, dass er in die Serie A kommt und ich kann mir vorstellen, dass die Roma und Abraham, dass das erfolgreich werden kann.
Ja, ich würde es der Roma vergönnen, ja. Und ich habe ein gutes Gefühl auch, muss ich sagen, bei Abraham.
Ja. Und auch ein Zeichen an die Liga, ja, dass du so einen Mann holst. Ich habe nicht damit gerechnet, dass man so viel Geld auf den Tisch legt.
Ich auch nicht.
Ja, zeigt, wo es hingeht. Ich meine, Financial Fairplay ist jetzt eh durch C-Punkt aufgeweicht, sage ich mal. Und wer weiß, wen die Roma jetzt noch holt. Wenn die Abraham für das Geld holen können, ja, dann schauen wir mal, wer da noch kommt in den nächsten Wochen, ja?
Ja, genau. Ja?
Alles klar. Gut, dann lass uns mal die Roma schließen und ja, lieber Fratello, die alte Dame ruft.
Jawohl, ruft die vor der Pause oder ruft die nach der Pause?
Oh, eigentlich ruft die noch vor der Pause.
Okay.
Ja, lass uns mal über den jungen Brasilianer reden, der da für 3 Millionen Euro hingewechselt ist. Caio Jorge, ja, 19 Jahre jung. Benfica und Milan waren auch sehr stark interessiert am jungen Brasilianer, aber am Ende hat es die alte Dame dann geschafft, ihn zu holen. Und ja, deine Gedanken zu diesem Transfer der Bianconeri?
Ja, auf jeden Fall ein Mann für die Zukunft. Die Ablösemodalitäten sind jetzt auch nicht sonderlich hoch. Ich glaube zwar jetzt auch nicht, dass er extrem viel spielen wird bei der alten Dame, aber mir gefällt der Deal so an die Zukunft gedacht trotzdem nicht schlecht. Vielleicht ist er auch einer, der uns überrascht, wo du plötzlich sagst, wo ist der jetzt plötzlich her? So wie es vielleicht zu Beginn der vergangenen Saison war mit McKennie, wo sich einige gefragt haben, hä, wen holen die McKennie? Und ja, er mag eh gut sein, aber soll er jetzt bei uns spielen? Und plötzlich war McKennie Wahnsinn. und alle haben ihn gefeiert. Es wird natürlich schwer mit dieser Konkurrenz, das ist natürlich ganz klar, aber wir wissen auch, Dybala ist immer wieder mal anfällig, immer wieder mal verletzt. Ronaldo ist nicht mehr der Jüngste. Wenn da mal zwei, drei Leute fehlen, warum soll er nicht dann auch seine Chance nutzen?
Ja.
Man muss jetzt sagen, jetzt für sein junges Alter, er hat jetzt nicht übertriebene Torstatistiken oder auch Scorer, wo du jetzt wegfliegst mit 19 Jahren aus der brasilianischen Liga oder sagst, er trifft in jedem Spiel. Also das ist schon sehr nüchtern jetzt noch, aber ich kann mich erinnern an den Caio Jorge, da waren schon Manchester City und Barcelona dran, da war der, glaube ich, 16. Und ich kenne den, glaube ich, vom Namen her schon seit 3 Jahren verfolge ich den immer wieder mal, weil ich mir gedacht habe, das könnte der nächste große Star werden. Und der wird, so Spieler mit 16, klar werden immer wieder mal in Brasilien welche gehypt, aber die, so wie der Caio Jorge, den du Jahr für Jahr immer wieder hörst, das ist dann oft schon mehr als wie bei den 0815 Stars, die da hochgehoben werden. Und ich bin schon sehr gespannt, ob der eine Karriere nimmt, wie schon der ein oder andere hatte, wo man jetzt wieder auch sagen müssen, die brasilianische Liga, da sind wir auch wieder in der Nähe von der holländischen Liga, spielt ja in 2 Jahren vielleicht, weiß ich nicht wo, oder wieder zurück in Brasilien, oder weiß der Kuckuck was, oder schafft er den Durchbruch und wird ein Weltstar.
Das ist so schwer.
Bei der brasilianischen Liga so schwierig.
Ja, also, wirklich. Früher, ne, vor 15 bis 20 Jahren, da war die Kluft noch nicht so groß zu den südamerikanischen Ligen, aber mittlerweile, wenn man sich so die jüngsten Transfers aus Brasilien in die Serie A anschaut oder auch Argentinien, da ist keiner sofort gezündet. Das hat immer Jahre gebraucht, bis sie angekommen sind, wobei ich jetzt nicht irgendwie von der Hand weisen will, dass er wirklich ein tolles Spielerprofil hat. Und du hast recht, seine Torquote ist wirklich nicht gut und das ist halt auch, ich habe ein Interview mit einem brasilianischen Journalisten gelesen, der über Jorge da so ein bisschen philosophiert hat und er hat halt auch gesagt, so, also seine Problematik hat er definitiv im Abschluss. Ja, also das ist noch lange kein eiskalter Goalgetter, also das braucht jetzt kein Juventino in irgendeiner Art und Weise zu erwarten, aber was sie auf jeden Fall erwarten können, dass er mehrere Positionen bekleiden kann, auch dank seiner Schnelligkeit, dass er eigentlich schon recht spielintelligent ist, auch gerne mal das Spiel verlagert wie so ein Spielmacher. Also der hat leichte Spielmacher-Skills, wird so ein bisschen auch aufgrund seiner Uneigennützigkeit und seiner Workrate mit Roberto Firmino verglichen, aber bringt halt wesentlich mehr Tempo mit als der Liverpooler. Und ja, wer weiß, vielleicht sieht Juve in ihm den uneigennützige Pendant zu Cristiano Ronaldo, also quasi den Part, den Benzema bei Real übernommen hat, soll dann vielleicht in Zukunft Caio Jorge übernehmen, insofern wir Ronaldo noch die nächsten Jahre bei Juve sehen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das sofort klappt. Ich bin da schon bei dir, ich denke auch, dass der seine Zeit brauchen wird und wenn es nicht so ist, dann ist es überraschend, aber ja, brasilianische Liga ist wirklich so eine Sache, finde ich ganz schwierig einzuschätzen, wirklich.
Es ist mittlerweile, das ging es vielleicht schlimm für den einen, aber mittlerweile, wenn du einen Spieler aus der österreichischen Liga holst oder einen Spieler von der brasilianischen, hast du von der österreichischen Liga mehr Sicherheit als wir aus der brasilianischen. Wenn du die Spieler anschaust, die von Salzburg weggehen, da hast du fast mittlerweile Garantie, dass die liefern. Jetzt auch ein Yusuf Demir, der ist von Rapid Wien zu Barcelona gewechselt, hat in der Vorbereitungsspiel sofort überzeugen können, ist zwar gestern nicht zum Einsatz gekommen, aber die liefern da. Und wenn ein junger Brasilianer irgendwo hinkommt, dann denkst du, pff, die brauchen mal 2 Jahre Zeit.
Ja.
Also da fragst du dich schon, boah, wie ist das Niveau in Brasilien gesunken? Also das ist schon krass.
Ganz schlimm, ganz
Ja,
schlimm.
ganz schlimm.
Ich hab bis letztes Jahr hin und wieder mal auch die brasilianische Liga mal verfolgt oder argentinische, habe mir da einzelne Spiele angeschaut, habe mich auch vorher wirklich gefreut, aber gedacht, ah cool, die spielen ja, dann schaue ich mir mal an. Heute gucke ich mir mal brasilianische Liga an. Es war eine Katastrophe, wirklich. Ich habe gedacht, ich sehe ein Drittligaspiel. Wirklich.
Na,
Also, was
ich habe
für
auch Copa
Räume.
Libertadores Finale
Ja.
mal angesehen und mir gedacht, pui, holy goly, also was ist
Gell?
hier los?
Gell?
Ja.
Du merkst richtig den Unterschied, wie schwach taktisch die Mannschaften sind.
Riesenlücken.
Riesenräume, genau, Riesenräume. Da läuft einfach ein Spieler 60 Meter mit dem Ball und niemand greift ihn an. So, denkst du, hä? Das kann doch nicht sein. In Europa kannst du nicht mal 2 Meter laufen, ohne dass du direkt gepresst wirst. Und ich glaube, dass das halt so im Gegensatz zu früher, der moderne Fußball hat sich so krass weiterentwickelt und die, ja, diese Ligen in Südamerika und auf anderen Kontinenten, die, ja, sind nicht nachgezogen. Ja? Und ein guter Einzelspieler muss sich erstmal auch an dieses Taktische gewöhnen, was in Europa ist. Und das dauert dann meistens ein Jährchen, zwei. Ne? Aber schauen wir mal. Ist trotzdem ein spannender
Spannender
Spieler.
Spieler, absolut.
Genau.
Und ich finde
Und
es trotzdem immer wieder spannend, wenn er aus Brasilien kommt, auch mit dem Wissen, dass es die meisten nicht schaffen. Aber trotzdem, es ist trotzdem die Magie der Copacabana, so wo du das Gefühl hast, na, es könnte trotzdem, bei dem könnte es jetzt klappen.
genau,
Das
genau.
hast du ja trotzdem.
Ja,
Ja.
das hoffe ich auch am Ende des Tages. Gut. Ich würde sagen, wir haben in einer Minute die 15 Minuten rum, dann lass uns einfach in die Pause gehen und dann machen wir danach noch, liebe Tifosi, mit dem AC Mailand weiter, denn auch da ja, sind ein paar konkrete Verhandlungen, um nicht allzu viel zu verraten. Das werden wir euch dann nach der Pause lüften und ja, bis dahin sagen wir, lüftet eure Synapsen, ihr hört uns gleich wieder bei Calciamo Noi, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de.
Was zum Teufel, du Bastard, du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica Ricetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Überall, wo es Podcasts gibt. 14. Mai ist Release von Werners Pizzaparadies. Abonniert die Scheiße jetzt sofort, sonst verpasst ihr was. Los schon, ich kann euch nicht sehen. Wo abonniert ihr die Kacke? Jetzt macht schon, mach!
So, liebe Tifosi, da seid ihr bei Calciamo Noi, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de und wir begrüßen euch zum letzten Part dieses Podcasts. Und bevor wir jetzt mit den Rossoneri weitermachen, noch eine kleine Zusatzinfo zu Juventus. Falls ihr euch fragt, warum wir nicht über Manuel Locatelli gesprochen haben, einfach deswegen, weil wir schon wann war das, vor 2 Wochen oder 3 Wochen, hatten wir
In den
schon eine
letzten beiden
Prognose.
Podcasts, ja.
Genau, da hatten wir schon eine Prognose abgegeben, das Thema abgehandelt und seitdem ja, kommen halt immer nur Wasserstandsmeldungen und wir wollen da nicht noch mehr drauf eingehen. Wie gesagt, wenn ihr da unsere Einschätzung wissen wollt, hört euch gerne den Podcast nochmal an, wo wir das abgehandelt haben. Und da hat sich jetzt an deiner Meinung und an meiner Meinung auch nicht viel geändert, sage ich mal, ne?
Genau, so ist es. Und wenn
Genau.
Locatelli in den nächsten 2, 3 Tagen durch ist, dann werden wir das nächste Woche dann auch nochmal auffassen.
Genau, so sieht's aus. Und ja, bei Caio Jorge noch mal eine kleine Zusatzinfo: Der Transfer ist noch nicht offiziell. Ja, da müssen noch vertragliche Sachen, wie heißt es, geregelt werden. Also nicht, dass ihr denkt, das Ding ist schon durch, aber es ist so gut wie durch, kann man sagen. Ne? Ist ja schon da zum Medizincheck.
Genau.
Hat schon Bilder mit den Fans gemacht, also es ist wirklich nur eine Frage der Zeit, bis das offiziell gemacht wird. Es sei denn, da ist irgendwie bei der obligatorischen Medizincheck irgendwas schiefgegangen, so wie bei Schick damals, aber ja, davon wollen wir jetzt mal nicht ausgehen. Genau. Mhm. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum AC Milan. Und auch da gibt es konkrete Verhandlungen. Lieber Fratello, wir haben zum einen haben wir Gerüchte, die sich sehr, sehr hartnäckig halten um Yassin Adli vom Girondin Bordeaux. Und dann haben wir auch noch ja, einen alten Bekannten von der Roma, und zwar Florenzi, der ja, an dem Milan rumbaggert, weil das ja mit Diogo Dalot nicht so wirklich klappen möchte. Mhm. Und er soll nun der Backup werden. Ich habe jetzt gelesen, es wird eine Ablöse zwischen 6 bis 7 Millionen Euro verhandelt, plus Boni für den ehemaligen Kapitän der Giallorossi. Ja, René, was sagst du zu den Verhandlungen? Was ist dein Gefühl? Und ja, wie siehst du die beiden? Meinst du, das passt?
Also ich, für mich würde Florenzi nicht als Plan B für Dalot sehen, sondern für mich wäre Florenzi, glaube ich, Plan A. Mhm. Ich feiere Florenzi schon, seit er, glaube ich, 21 Jahre ist. Und Florenzi hat auch im vergangenen Jahr bei Paris knapp 70% aller Spieler bestritten. Mhm. Für mich ein Mann mit viel Erfahrung. Das ist sicher auch was, was bei Milan immer wieder wichtig ist, auch wenn sie den einen oder anderen älteren Semester im Kader haben, aber sie haben trotzdem so einen jungen Kader runtergebrochen, dass ihnen das auf jeden Fall richtig gut tun wird. Und Milan hatte schon immer wieder mal auch das Problem, wenn Calabria ausgefallen ist, dass ein Mann wirklich 1:1 ihn ersetzen konnte. Und ich glaube, dass Florenzi da mit keinem Abfall für Calabria spielen kann, vielleicht im defensiven Zweikampf oder so, dass Calabria noch etwas stärker ist. Ja. Aber für mich als Backup ist Florenzi schon richtig krass.
Ja.
Also der kann auch bei einer sehr guten Mannschaft, hat man gesehen, bei Paris im Stammspieler sein. Und wenn du den als Backup holst, mit 30 Jahren, das ist wirklich ein guten Alter. Und wir reden davon Kaufpflicht oder Kaufoption. Die einen wollen ja Kaufoption, die anderen Kaufpflicht. Von 7 Millionen, dann ist das preis-leistungsmäßig für Milan ein richtig guter Deal, wäre das. Und ich weiß nicht, was bei der Roma dann genau vorgefallen ist und was sie gegen Florenzi haben, an Valencia ausgeliehen und bei Paris, und man hat dann eigentlich gesehen, die Leistungen stimmen. Da bin ich nicht so tief jetzt drinnen bei der Roma, was da vorgefallen ist, warum sie ihn außen vor lassen möchten.
Ich kann es mir vorstellen, warum. Ich kann es mir vorstellen. Ich meine, der Mourinho hat ja so seine Probleme mit offensiv denkenden Außenverteidigern. Ja? Das hast du bei Tottenham gesehen mit dem, wie heißt er, der Schnelle auf Rest? Aurier. Aurier, weißt du? Serge Aurier. Ja. War jetzt auch kein Schlechter, ja? Aber Mourinho hat nie so wirklich Bock auf den gehabt, aufgrund seines Spielstils. Und ja, Florenzi unternimmt ja schon gerne seine Ausflüge nach vorne. Absolut. Hat ja auch seine Stärken in der Offensive, muss man auch ganz klar sagen, ne? Aber ich kann mir vorstellen, dass Mourinho einfach mit einem anderen Spielertyp plant und dass die Roma ihn deswegen loswerden will. Und ja, Milan sucht eben genau solche Spielertypen. Ja. Und ja, es ist eine Win-Win-Situation, würde ich sagen.
Win-Win-Situation, zweifelsohne, ja. Aber ja, es war ja auch schon vor Mourinho, dass sie ein bisschen außen vor gelassen hatten. Das aber stimmt, ja, wir wissen da nicht genaueres. Aber ich denke mal wirklich, es wäre für beide eine Win-Win-Situation, wenn Mourinho nicht mit ihm plant, dann kassieren sie zumindest 7 Millionen. Und Milan hat einen Mann in dem Profil, was Pioli genau im Piolis System am besten passt. Er kann natürlich auch im Milan lässt jetzt eine Vorbereitung spielen, auch 4-4-2 spielen oder 4-2-3-1. Kann er auch für Sailmakers zum Beispiel, kann er theoretisch auch spielen. Er ist
so, das 3-5-2 haben sie ja auch im ersten Testspiel gespielt. Könntest du den auch auf rechtes Mittelfeld stellen?
Absolut, kannst du auf jeden Fall machen, denn ja, ich habe auch gedacht, mich wundert, dass, als es bei Inter hieß, es gibt wenig Geld zur Verfügung, dass Florenzi nicht konkret im Gespräch war.
Das stimmt, weil das wäre ein guter Deal.
Der wäre nämlich auch ein sehr, sehr guter Deal für Inter
gewesen. Das stimmt, ja.
Aber wie gesagt, ich würde vor allem für Milan finden, dass es ein sehr, sehr guter Deal wäre und für die Roma auch nicht schlecht und von dem her eine Win-Win-Situation für beide, und ich würde es auf jeden Fall definitiv unterschreiben.
Ja, absolut, sehe ich genauso wie du. Ja, brauchen wir eigentlich auch nichts mehr zu sagen. Ich glaube, das Wichtigste haben wir gesagt. Ne? Genau. Das Einzige, was ich vielleicht noch ein bisschen anfügen will, ist, dass Milan auf jeden Fall einen Mentalitätsspieler bekommt mit Florenzi. Ja. Also ich glaube, du machst nichts falsch mit ihm. Er hat Leaderqualitäten. Er hat so diese Grinta auch, die es häufig braucht. Und wie du selber gesagt hast, wir haben beim AC Mailand das jüngste Team der Liga, falls das noch aktuell ist, aber ich gehe mal davon aus. Und dann ja, so ein erfahrener Hase mit Grinta und Leader-Qualitäten wie Florenzi wird dem Ganzen natürlich gut zu Gesicht stehen. Und der wird auch nicht rummurren, wenn er auf der Bank sitzt und Calabria Woche für Woche da abliefert. Ja, das ist halt das Coole, wenn du so einen etwas älteren holst. Ein junger Spieler wie Kalulu sehe ich da schon etwas problematischer. Der will sich ja auch weiterentwickeln. Und sollte Florenzi kommen, denke ich auch, dass Kalulu dann auch verliehen wird. Ne?
Ja.
Ja. Gut, dann lass uns mal zum, zum Franzosen kommen. Yacine Adli. Mhm. 21 Jahre jung. Es finden konkrete Verhandlungen statt. 10 Millionen Euro plus Boni habe ich jetzt gelesen. Und gegen Marseille saß der junge Franzose schon mal auf der Bank, was ja auf einen sehr baldigen Abschied hindeutet. Wir scheinen bei diesem Deal in der finalen Phase zu sein, René, oder?
Ja, auch der Präsident von Bordeaux hat bestätigt, dass Milan in einer guten Ausgangslage ist. So kleine Details soll es noch gehen, aber an denen kann natürlich ein Transfer oft auch scheitern. Haben wir den mal natürlich auch angesehen. Soll, wenn er denn zu Milan stößt, als vierter zentraler Mittelfeldspieler quasi kommen, als direkter Backup für Bennacer soll er kommen. Ist vor allem defensiv und von der Einstellung her sehr, sehr stark. Es vergleichen ihn auch viele als einen Deferin stärkeren Rabiot, auch von seiner Statur, von seiner Schlaksigkeit und von seinem Hairstyling ein bisschen, ein ehemaliger Trainer
stimmt,
hat ihn da
verglichen. Ja, stimmt, ja.
Seine große Stärke ist halt vor allem, dass er sehr flexibel einsetzbar ist. Er hat bei Bordeaux auf der 6 gespielt, auf der 8 gespielt, auf der 10 gespielt, aber auch sogar mal am linken Flügel. Hauptsächlich aber im zentralen Mittelfeld, also die Milan wird ihn konkret für die 6 holen, aber wie es in Milans System oder auch in der Kaderplanung von Maldini sehr oft zu sehen ist, Maldini will Leute, die polyvalent einsetzbar sind, die du auf verschiedenen Positionen einsetzen kannst, und klar hätte der Adli auch die technischen Fähigkeiten, die 10 zu begleiten, und wäre so vielleicht da die dritte Option für die 10, wenn dann noch ein 10er kommt, wobei wir beide ja davon ausgehen. Jetzt die Ablöse ist jetzt nicht brutal hoch für einen 21-jährigen Franzosen, der seit knapp 2 Jahren Stammspieler bei Bordeaux ist. Ja. Die französische Liga, wo wir zuerst ein bisschen dabei waren, ist natürlich höher zu ranken, deutlich höher als die brasilianische, auch höher als die holländische, aber es ist trotzdem nicht oberstes Regal. Und von dem her ist es natürlich schon ein Unterschied, ob du bei Bordeaux lieferst oder bei Sassuolo für mich. Also das ist was anderes. Ob du in der Serie A dort Woche für Woche lieferst, da kostest du auch andere Beträge. Und ja, Yacine Adli, jetzt preis-leistungsmäßig riskiert man nicht allzu viel. Wenn er den liefert, ist es sehr gut. Und wenn nicht, bekommt man ihn wahrscheinlich auch wieder verkauft für 8, 9 Millionen. Das wäre jetzt nicht so krass.
Ja, das stimmt. Ja, ich muss sagen, für mich, wenn das klappt, ein guter Deal für die Mailänder. Also ich finde den extrem elegant. Technisch ist er echt stark, dynamisch, wie du gesagt hast, auch polyvalent einsetzbar. Ich kann mir vorstellen, dass er auf jeden Fall auf einigen Positionen zum Einsatz kommt mit den Skills, die der hat. Ich bin auch deswegen absolut gespannt, wo man ihn hinpacken wird im Laufe der Saison. Also ich will da noch nicht dran glauben, dass er wirklich nur auf der 6 zum Einsatz kommt, weil der Kerl mit seinen Fähigkeiten eigentlich schon auf mehreren Positionen zu gebrauchen ist. Und schauen wir mal. Wäre auf jeden Fall, wenn er kommt, dann auch das Ende für die Bakayoko Transfers Rumors.
Absolut, absolut richtig.
Ja, alles klar. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir hier mal an der Stelle dicht. Und der René und ich, wir werden jetzt noch für unsere Patreons den letzten Part aufnehmen. Und der offizielle Part endet dann hier. Liebe Tifosi, ihr hört uns dann nächste Woche wieder. Und dann haben wir ja schon den ersten Spieltag hinter uns in der Serie A, beziehungsweise 90% des Spieltags. Und ich denke mal, wir freuen uns alle auf den Start der neuen Saison. Und vergesst Absolut. Nicht, euch bei uns bei Tipkick anzumelden. Wenn ihr Interesse habt, schreibt uns einfach an. Und dann werden wir das für euch managen. Ansonsten, ja, würde ich sagen, hört uns nächste Woche wieder. Und die Patreons
wir besprechen hören uns dann jetzt bei noch Patreon Messi. Wieder.
Genau. Ja, klar. Alles klar, liebe Tifosi. Ci sentiamo. Alla prossima. E ciao.
Calcio Siamo Noi. Der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.